Willkommen zu einer neuen Folge von Mind of a Murderer, dem Podcast, in dem wir nicht nur über Verbrechen sprechen, sondern auch über die Menschen dahinter.
Es gibt Familien, die nach außen wirken, als hätten sie alles im Griff. Erfolg, Sicherheit, ein perfektes Bild für die Nachbarschaft. Doch manchmal zerreißt so eine Fassade, indem sie in einem einzigen Moment einstürzt.
In der heutigen Folge sprechen wir über einen Fall, der eine ganze Stadt erschütterte. Nicht nur wegen dessen Brutalität, sondern auch wegen der Frage, warum?
Die Geschichte beginnt in Beverly Hills, Kalifornien, mit der Menendez-Familie. José Menendez, ein wohlhabender Manager, streng, ehrgeizig. Kitty, seine Frau, einst Lehrerin, später Hausfrau. Und natürlich ihren zwei Söhnen, Lyle und Eric Menendez. Alles wirkte ruhig und harmonisch, bis zu dem 20. August 1989. Der Tag, an dem die beiden Brüder ihre Eltern auf brutale Weise erschossen.
Die Söhne, Lyle und Eric, gelten zunächst nicht als Verdächtige. Sie selbst rufen die Polizei, sind aufgelöst, weinen am Telefon. Wochenlang tappen die Ermittler im Dunkeln.
Doch dann fällt etwas auf. Die Brüder geben kurz nach dem Tod ihrer Eltern enorme Summen aus. Luxusautos, Reisen, teure Kleidung.
Der entscheidende Wendepunkt kommt Monate später in einer Therapiesitzung. Eric Menendez bricht zusammen und gesteht seinem Psychologen, dass er und sein Bruder ihre Eltern getötet haben.
Dieses Geständnis gelangt schließlich zur Polizei. Im März 1990 werden Lyle und Eric Menendez festgenommen. Und aus trauernden Söhnen werden die Hauptverdächtige in einem der bekanntesten Mordfälle Amerikas.
Das Motiv? Lange Zeit war das unklar. In den Medien wurden verschiedene Theorien diskutiert. Geldgier, familiäre Spannungen, psychische Probleme.
Was den Fall besonders machte, war die überraschende Behauptung der Brüder vor Gericht. So berichteten sie, sie hätten die Morde begangen, weil ihr Vater sie seit frühester Kindheit misshandelt habe. Emotional, körperlich als auch sexuell. Dabei argumentieren einige, dass das Battered Child Syndrome verbunden mit ihrer Tat ist, was uns zu unserer Fragestellung der heutigen Folge führt. Lässt sich die Tat der Menendez-Brüder mit Hilfe des Battered Child Syndrome rechtfertigen?
Um diese Frage beantworten zu können, müssen wir verstehen, um was es sich bei dem Battered Child Syndrome handelt. Das Battered Child Syndrome oder auch BCS genannt, bezeichnet ein medizinisches, psychologisches Konzept, das schwere, körperliche, sexuelle oder emotionale Misshandlungen von Kindern beschreibt und deren psychischen und verhaltensbezogene Folgen erklärt. Wesentliche Merkmale sind chronische Gewalt oder Missbrauch durch Bezugspersonen, dauerhafter Angst- und Stresszustand, oft mit erlernter Hilflosigkeit und traumatische Folgen wie verzerrte Gefahrenwahrnehmung oder posttraumatische Belastung.
Kinder, die in diesem Zustand leben, können Gewalt meistens nicht mehr als einzelnes Ereignis ansehen. Sie erleben sie dauerhaft als Lebensbedrohung, die jederzeit eskalieren kann.
Ich würde gerne mit den Argumenten beginnen, die die Tat mit Berücksichtigung des BCS rechtfertigen. Der wohl wichtigste Punkt ist die langjährige schwere Misshandlung. Die Brüder haben von jahrelangem sexuellem, körperlichem und psychischem Missbrauch durch den Vater berichtet. Und besonders belastend, die Mutter soll davon gewusst haben, ohne einzugreifen. Das ist tatsächlich, wie zuvor schon erwähnt, der Kernpunkt des BCS. Der Fokus liegt dabei auf der dauerhaft angewendeten Gewalt des Vaters, die sich nicht auf einzelne Gewalterlebnisse beschränken lassen. In einer Umgebung mit Gewalt aufzuwachsen, war völlig normal für die Brüder, weswegen die Flucht daraus scheinbar unmöglich schien.
Aber genau da setzt die Kritik an. Objektiv gesehen gab es Auswege. Die Brüder waren erwachsen und hätten ausziehen oder Hilfe suchen können. Auch Gerichte argumentieren, dass nicht alle Alternativen ausgeschöpft wurden.
Psychologisch betrachtet kann schweres Trauma die Wahrnehmung massiv verzerren. Für die Brüder könnte sich die Situation wie eine dauerhafte Notwehrlage angefühlt haben, auch ohne einen akuten Angriff.
Und genau da wird es juristisch problematisch, die Tat mit dem BCS zu rechtfertigen. Notwehr setzt eine gegenwärtige Bedrohung voraus. In der Tatnacht saßen die Eltern jedoch auf dem Sofa und schauten fern. Es bestand keine unmittelbare Gefahr.
Da stimme ich dir vollkommen zu. Aber das BCS erklärt, warum jemand trotzdem glaubt, handeln zu müssen, um zu überleben. Für die Brüder könnte die Tötung der einzige Weg gewesen sein, weiteres Leid dauerhaft zu verhindern.
Die Vorbereitung der Tat deutet darauf hin, dass sie nicht spontan, sondern bewusst ausgeführt wurde. Die Waffen wurden bereits im Voraus gekauft, mit dem Gedanken, ihre Eltern zu erschießen. Das wird kontrolliert und überlegt. Nicht wie ein spontaner Ausbruch aus einer psychischen Ausnahmesituation.
Dieser Gedanke ist gerechtfertigt, dennoch schließt Planung eine psychische Ausnahmesituation nicht automatisch aus. Traumatisierte Menschen können sich gedanklich über lange Zeit an einen einzigen Ausweg klammern.
Ein weiteres starkes Argument gegen eine Rechtfertigung ist das Verhalten nach der Tat. Luxuriöse Autos, Reisen, hohe Ausgaben. Das passt kaum zu einem Bild von Menschen, die aus reiner Verzweiflung gehandelt haben. Der Verdacht liegt hier bei einer absichtlichen Entscheidung, ihre Eltern zu töten, um an das Vermögen des Vaters zu gelangen.
Das sehe ich ähnlich. Dieses Verhalten schwächt die Glaubwürdigkeit eines reinen Befreiungsmotivs deutlich. Es macht es schwer, die Täter ausschließlich als Opfer zu betrachten.
Und gerade deswegen ist es so schwer, die Tat mit Hilfe des BCS zu rechtfertigen. Eine Rechtfertigung im Sinne von Notwehr aufgrund der Gewalttaten sehe ich nicht.
Das sehe ich genauso. Eine logische Schlussfolgerung auf unsere Fragestellung ist demnach, dass das Battered Child Syndrome eine Möglichkeit bietet, das Verhalten der Brüder zu erklären, ohne es direkt rechtfertigen zu müssen.
Vielleicht liegt genau darin die Bedeutung dieses Falls. Er zeigt, wie wichtig es ist, früh hinzuschauen, wenn Kinder Gewalt erleben und wie gravierend die Folgen sein können, wenn jahrelanger Missbrauch unbeachtet bleibt.
Ja, denn unabhängig von Schuld oder Strafe macht dieser Fall deutlich, dass psychische Traumata reale Auswirkungen auf Denken, Fühlen und Handeln haben. Das entschuldigt keine Tat, aber es zwingt uns, genauer hinzusehen.
Und er wirft auch gesellschaftliche Fragen auf. Wie gehen wir mit Missbrauchsvorwürfen um? Wann wird Betroffenen geglaubt? Und wie kann das System Kinder besser schützen, bevor es überhaupt zu solchen Eskalationen kommt? Das sind jedoch Fragen, mit denen wir uns ein anderes Mal beschäftigen können.
Trotz all dieser Aspekte dürfen wir nicht vergessen, dass zwei Menschen getötet wurden. Das Rechtssystem muss das Leid der Opfer anerkennen und dennoch klare Grenzen ziehen.
Die Tat der Brüder Eric und Lyle Menendez lässt sich nicht mit Hilfe des Battered Child Syndrome rechtfertigen.
Somit nähern wir uns auch schon dem Ende unserer ersten Podcast-Folge.
Ja, ein Thema, das mir definitiv noch lange im Kopf bleibt und euch wahrscheinlich auch.
Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, zuzuhören und euch auf dieses schwierige Thema eingelassen habt.
Lasst uns gerne wissen, wie ihr darüber denkt oder welche Gedanken euch noch nach der Folge beschäftigen.
Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn wir einen neuen Mordfall mit euch zusammen psychologisch analysieren.
Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr konntet viel dazulernen. Bis zur nächsten Folge.
Tschüss und bis zum nächsten Mal.